Guten Abend, wir kommen heute zu 2. Timotheus 2 und zwar ab Vers 8. Darf ich bitten, Sven, dass du uns liest und zwar zunächst mal bis Vers 13.
Halt im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Geschlecht Davids, nach meinem Evangelium, worin ich Trübsal leide, bis zu Fesseln wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Das Wort ist gewiss, denn wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, so werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen werden, so wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen.
Danke. Wir hatten letztes Mal schon behandelt, und zwar diesen Befehl in Vers 8, halte im Gedächtnis Jesus Christus. Das wiederhole ich nicht mehr. Wir haben da interessante Gedankenverbindungen gesehen mit Offenbarung 14, nicht wahr? Aber das kann man nachhören, wenn man will, auf dem Livestream Roger Levy Live. Aber wir fahren gleich weiter. Denn hier wird nicht nur gesagt, halte im Gedächtnis Jesus Christus, sondern zwei Kennzeichen werden besonders hervorgehoben. Nämlich, erstens,
auferweckt.
Er ist der Auferstandene, Auferweckte, genau. Und zweitens,
Davids Sohn.
Ja, also er ist ein wirklicher Mensch, und zwar aus dem Stammbaum, aus der Genealogie von König David. Warum ist er so wichtig? Es ist ganz interessant, in den ersten Jahrhunderten, da gab es ganz viele Angriffe auf die Person des Herrn Jesus. Und zwar ab dem ersten Jahrhundert durch die sogenannten Gnostiker, die sich in die Gemeinden eingeschlichen hatten, die lehrten, Jesus Christus sei nicht ein wirklicher Mensch geworden. Und darum ist ja der erste Johannesbrief nichts anderes als eine Kampfschrift gewesen. So lieblich dieser Brief ist, er ist eine Kampfschrift. Und zwar in 1. Johannes 4 wird gesagt, wie man den Geist des Antichristen erkennen kann. Der Geist des Antichristen leugnet Jesus Christus im Fleisch gekommen. Und im 2. Johannesbrief, auch eine Kampfschrift, dort heißt es, sie leugnen Jesus Christus im Fleische kommend. Das ist im Griechischen nicht das Gleiche. Aber in manchen Übersetzungen ist der Unterschied weggewischt. Die Elbenfelder macht den Unterschied aber klar. 1. Johannes 4, im Fleisch gekommen. 2. Johannesbrief, im Fleisch kommend. Das bedeutet, er wurde ein wirklicher Mensch, als Jesus Christus in diese Welt kam vor 2000 Jahren. Aber der 2. Johannesbrief macht klar, und er wird auch als wirklicher Mensch wiederkommen. Denn der Ausdruck im Fleische kommend bedeutet für die Zukunft, dass er kommen wird. Das Partizip Präsens hat da einen Hinweis, enthält einen Hinweis auf die Zukunft. Er wird als wirklicher Mensch auf den Wolken des Himmels wiederkommen. Darum sagt auch Matthäus 24, der Sohn des Menschen, das ist ein Titel des Messias, der seine Menschheit betont, als Sohn des Menschen wird er wiederkommen. Übrigens, wir sind Söhne und natürlich Töchter der Menschen. Diesen Ausdruck findet man Epheser 3, die Söhne der Menschen. Weil wir haben alle immer zwei Menschen als Eltern, ein Vater und eine Mutter. Und der messianische Titel, der Sohn des Menschen, bedeutet, der Messias hat nur eine menschliche Mutter. Aber über diese Linie geht er zurück bis auf König David. Diese Linie wird in Lukas 3, in dem Geschlechtsregister von Maria, das dort beginnt mit ihrem Vater Eli und geht dann zurück bis auf König David und noch weiter bis auf Noah und noch weiter bis auf Adam. Warum? Um zu zeigen, Jesus Christus kam in diese Welt und er wurde uns so ähnlich, so gleich, dass er auch ein wirklicher Mensch wurde mit Abstammung von Adam. Er ist mit der ganzen Menschheit verwandt, aber aus einer besonderen Linie, nämlich aus der auserwählten Königslinie und darum David. Ja, in Matthäus 1 übrigens, das Geschlechtsregister dort, das ist das Geschlechtsregister von Josef. Das ist nur das gesetzliche Geschlechtsregister von Jesus Christus. Weil Josef hatte die Jungfrau Maria geheiratet und dadurch bekam ihr Sohn das legale, das gesetzliche Anrecht auf die Königslinie von Josef, der auch auf David zurückgeht, aber eine separate Linie über die Könige, also nach David Salomo, Rehabeam und so weiter, die Könige von Juda. Und der letzte dieser Könige war Joachim, der wurde von Gott verflucht, wegen seines sündigen Lebens. Und es wird gesagt in Jeremia 22, letzter Abschnitt, Jekonia oder Konia, Kurzform, ist verflucht. Nie wird ein Same von Konia auf dem Thron sitzen. Also nach Jekonia durfte niemand aus der Königslinie, der biologisch aus dieser Linie abstammte, je wieder König werden. Und darum, Josef war zwar ein Sohn Davids aus der königlichen Linie, aber er hätte nie König werden dürfen. Aber dadurch, dass er eben Maria heiratete und Maria, eben wie Lukas 3 klar macht, über eine andere Linie auch zurückging bis auf König David. Also das sind 1000 Jahre zurück, sind Mann und Frau so verwandt gewesen. Das ist natürlich nichts Besonderes, ja? Ich meine, manche hier im Saal, wenn die ihre Vorfahren erforschen würden und auch mit Gentests, da würde man herausfinden, dass die über viele Generationen, dass die verwandt sind. Das ist gar nichts Besonderes. Ja, aber eben beide gehen auf David zurück, aber aus der Linie von Maria hätte man kein Anrecht gehabt auf den Königsthron. Warum? Ja, weil sie stammte ab von David und dann über Nathan. Und das war ein Sohn Davids, der eben kein Anrecht auf den Thron bekam, im Gegensatz zu Salomo. Und darum, aus dieser Linie hatte niemand ein Recht auf den Thron. Aber die aus der richtigen Linie, die hatten auch kein Recht. Und dadurch, dass Josef Maria geheiratet hatte, das war ihm natürlich nicht bewusst. Und auch damals, als Josef Maria fragte, willst du eine Frau werden? Da hat sie sich das nicht überlegt. Ah ja, ich bin ja aus dieser Linie, ich gehe auf David zurück, aber Josef kommt aus der Königslinie. Oh, wenn ich ihn heirate und wenn ich die Mutter des Messias bin als Jungfrau, wie Jesaja 7, Vers 14 sagt, ja, dann bekommt der Messias als Mensch das Anrecht auf den Königsthron. Denn legal hat er für sich die Königslinie aus Matthäus 1, ist aber kein Same, also kein biologischer Nachkomme von Jekonia. Aber natürlich musste der Messias ein Same sein von David. So war das in den Psalmen vorausgesagt, werden wir gleich das noch anschauen. Und damit, dadurch, dass die beiden sich geheiratet haben, hat Jesus Christus, Jesus von Nazareth, ich spreche jetzt über ihn als Mensch, das Anrecht auf die Königslinie und er hat eben ganz klar biologische Abstammung von David. Er ist aus dem Samen Davids. Wunderbar. So wurde dieses Problem gelöst. veralttestamentlich hätte man sagen können, wie geht denn das, wenn der Messias kommt? Die Königslinie ist ja verflucht. Und trotzdem soll er das Anrecht haben auf den Thron als Sohn Davids. So wurde das wunderbar gelöst. Und nun sagt also Paulus, halt im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Geschlecht Davids, so die Elberfelder CSV, aber dort ist ein kleines Zirkellum, so sagt man, ganz kleinen Kreis, ja? Und dann wird im Anhang hinten wird erklärt, dass das griechische Wort eigentlich bedeutet Same. Die alte Elberfelder hatte das direkt im Text, das bedauere ich. Könnte man zurück ändern, mache ich so in meiner Bibel, schreibe ich an den Rand, Samen. Ja, damit ich, wenn ich die Bibel vorlese, lese ich dann normalerweise vor, aus dem Samen Davids nach meinem Evangelium. Denn das ist noch klar, dass es hier um biologische Abstammung geht. Und auf dem Internet gibt es heute Irrlehren, also wirklich ganz übel, die sagen, nein, Jesus Christus ist nicht ein biologischer Nachkomme von David. Ja, aber er ist der Sohn von Maria. Ja, aber da ist nichts Menschliches. Das ist also nicht der Anteil von dem Ovum von Maria. Ich war Ovum, das ist das Ei. Aber eigentlich ist das einfach die weibliche Samenzelle. So wie es eine männliche Samenzelle gibt, gibt es eine weibliche Samenzelle. Und er ist also ein Nachkomme, wirklich biologisch. Nein, sagen die. Er ist einfach im Mutterleib von Maria ausgetragen worden. Ja, aber er ist doch Mensch. Ja, ja. Er ist der Mensch aus dem Himmel. Also Gott hätte ihm quasi ein Menschsein gegeben, unabhängig von der Menschheit. Dann wäre er nicht mit uns verwandt. Nein. Dann wäre ja Maria nur eine Leihmutter gewesen. Aber die Bibel sagt, aus dem Samen Davids. Und was sagen dann diese Irrlehrer? Samen bedeutet nicht unbedingt biologisch, sondern das könnte sein geistlich. Was kann man dann sagen? Ja, wo sieht man zum Beispiel, dass es geistlich sein kann? Ja, zum Beispiel Johannes 8. Wie? Ja, aber die werden ja nicht Samen genannt bei Elia und Johannes dem Täufer. Aber wo der Begriff Samen im übertragenen Sinn gebraucht wird, ja, schlagen wir doch mal auf in...
Der Same der Schlange.
Ja, genau. Schlagen wir zuerst auf, wie du das willst. 1. Mose 3. Ich hätte jetzt umgekehrt gemacht, aber das macht gar nichts. Und ist möglicherweise noch besser, pädagogisch. 1. Mose 3. Da finden wir die erste messianische Prophezeiung der Bibel. Also direkte Prophetie auf den verheißenen Erlöser, den Messias hin. Gleich nach dem Sündenfall sagt Gott zur Schlange in 1. Mose 3, Vers 15.
Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen.
Ja, also hier spricht im Zusammenhang Gott zu Satan, der eine Schlange als Medium benutzt hatte. Das ist das erste Medium im Okkultismus, eine Schlange. Der Teufel offenbart sich meistens nicht direkt, sondern immer indirekt. Benutzt so ein Mittel. Medium, Mittel heißt auf Lateinisch Medium. Ja, das kann irgendeine Person sein, die in Trance ist und dann spricht ein böser Geist aus dieser Person heraus. Das ist ein Medium. Aber hier war es eine Schlange. Und Gott sagt nun zur Schlange, die identifiziert ist mit Satan, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Das ist Eva. Und zwischen deinem Samen, das ist der Same der Schlange. Und ihrem Samen. Das ist der Same der Frau. Er wird dir den Kopf zermalmen. Also der Nachkomme von Eva wird die Macht Satans brechen, zerstören. Wie das geschieht, wenn man eine Schlange auf den Kopf zertritt, dann ist aus. Aber es wird dann gleichzeitig gesagt, und du wirst ihm in die Ferse zermalmen. Oder besser, in die Ferse stechen, beißen. Es ist ein Wortspiel im Hebräischen. Das Wort klingt gleich. Kopf zermalmen, Ferse zermalmen, auf Hebräisch. Aber es sind zwei verschiedene Wörter, die gleich klingen. Und im ersten Mal ist es eben ein Wort, das kommt von einer Wurzel, zermalmen. Und das zweite Mal, das gleich klingende Wort, geht auf eine Wurzel zurück, das bedeutet schnappen. Und damit stechen. Ja, eine Schlange, wenn sie beißt, sticht sie mit dem Giftzahn. Also, der Nachkomme der Frau, der Nachkomme von Eva, wird, indem er den Satan besiegt, selber eine Todeswunde erleiden und sterben. Und da war mit dieser ersten Prophetie klar, einmal wird ein Nachkomme von Eva erscheinen, und zwar ein Nachkomme, der von ihr abstammt. Ein wirklicher Mensch wird der Erlöser sein. Und er wird die Macht Satans brechen, aber dabei eben eine Todeswunde erleiden. Sterben. Ja, jetzt sagen diese Irrlehrer, ja seht ihr, hier steht der Same der Schlange. Ja, was bedeutet das, der Same der Schlange? Nun, haltet mal 1. Mose 3 offen und wir schlagen Johannes 8 auf. Dort spricht der Jesus über Menschen, die ihn ablehnen als Retter. Und dann sagt er ihnen in Johannes 8, liest jemand Vers 44.
Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Er war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und ihr Vater.
Jawohl. Also, in Vers 44 sagt der Jesus, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Das heißt, sie sind der Same der Schlange. Der Teufel ist ihr Vater. Aber wie ist er gekommen? Nicht durch biologische Abstammung. In 1. Johannes, ich gebe das noch als Stelle an, die man aufschreiben kann, in 1. Johannes 3, Vers 10 sagt Johannes, hieran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Also, die Kinder des Teufels, das sind also solche, die den Teufel als ihren Vater haben, die eben sein Same sind. Und wie ist das gekommen? Das ist eine geistliche Verwandtschaft. Ja? Das im übertragenen Sinne, ist nicht biologisch. Dadurch, dass eben sie Satan folgen und Menschen sind, die durch Satan in der Sünde gefangen gehalten sind, werden sie gesehen als Kinder des Teufels. Also nicht biologisch. Und dann argumentieren die Irrlehrer, ja seht ihr da, nicht biologisch, dann ist das andere auch nicht biologisch. Okay, aber jetzt schlagen wir auf Römer 1. Und da wird auch die Auferstehung des Herrn Jesus und seine wahre Menschheit betont. Im Römerbrief, der ganz umfassend das Evangelium erklärt. Darf ich bitten, Römer 1, ab Vers 1 bis 4.
Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften zuvor verheißen hat, über seinen Sohn, der aus dem Geschlecht Davids gekommen ist, dem Fleisch nach, und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft dem Geist der Heiligkeit nach, durch Totenauferstehung Jesus Christus, unseren Herrn.
Danke. Also, hier ist es wieder so. In Vers 3 heißt es, der aus dem Geschlecht Davids ist. Aber wieder in der Elberfelder CSV ein Zerkellung. Im Anhang wird dann erklärt, das bedeutet eigentlich Same. Also, ich schreibe mir das an den Rand. Samen. Also über seinen Sohn, der aus dem Samen Davids gekommen ist. Da wird das nochmals wiederholt. Er ist ein Nachkomme von David. Die Irrlehrer? Ja, im übertragenen Sinn. Nein, hier steht, der aus dem Geschlecht, aus dem Samen Davids gekommen ist, dem Fleische nach. Das wird hinzugefügt, damit man versteht, nicht geistlich gemeint, sondern das ist wirklich gemeint, wenn es geht um das wirkliche biologische Fleisch, den Körper. Also biologischer Nachkomme. Christoph, schon lange hast du dich da gemeldet und ich habe dich ignoriert, um einfach den Gedankengang nicht zu unterbrechen.
Ich habe jetzt gerade noch gedacht, Jesus ist ja auch der Ecker des Herrn. Und es muss ja einen Unterschied geben zwischen seinem Erscheinen, bevor er Mensch wurde, und wo er Mensch wurde. Also ich meine, wie würde man das, wenn man diese Irrlehre teilen würde, wie könnte man das dann erklären, dass der Jesus schon vor dem Menschwerdung als Mensch kam? Aber das war ja nicht die Menschwerdung im Fleisch, so wie es nach, aber also ist es ja auch eigentlich widerspricht.
Ah, also, ich wiederhole das für den Livestream, dass die es mitkriegen. Eine nicht einfache Frage, aber sehr wichtig. Jesus Christus wird im Alten Testament an vielen Stellen genannt, der Engel des Herrn. Und als solcher erscheint er an vielen verschiedenen Stellen im Alten Testament als eine Erscheinung in Menschengestalt. Zum Beispiel Hagar flüchtet Hals über Kopf aus prekären familiären Problemen in die Wüste Negev, und dort trifft sie der Engel des Herrn. Und zwar heißt es dort, der Engel des Herrn findet sie in der Wüste. Es ist der gute Hirte, der das verlorene Schaf gesucht und gefunden hat. Und dann spricht sie, Hagar, mit dem Engel des Herrn. Und wenn jetzt jemand meint, der Engel des Herrn, das sei irgendein Engel, nicht wahr? Das Wort Engel wird in der Bibel auch gebraucht für erschaffene Geistwesen. Dann wird er dabei eines anderen belehrt. Das ist der Engel des Herrn, nicht ein Engel des Herrn. Und wir sehen dort, es ist Gott selbst. Er ist Gott. Schlagen wir auf. 1. Mose 16, Vers 7. Und dort heißt es, und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Sur. Und er sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sprach, ich fliehe weg von meiner Herrin Sarai. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihr Hände. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommenschaft sehr mehren, dass sie nicht gezählt werden kann vor Menge. Und so geht dieser Dialog weiter. Merken wir, es ist ein Dialog zwischen Hagar und dem Engel des Herrn. So geht dieser Dialog weiter. Ich lese noch Vers 12. Da wird vorausgesagt, das Kind, das Hagar bekommen wird, wird so sein. Und er wird ein Wildesel von Mensch sein. Ismael. Seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Und angesichts aller seiner Brüder wird er wohnen. Er wird immer streiten. Immer. Immer im Konflikt sein. Und dann heißt es, Vers 13, da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr redete: Du bist ein Gott des Schauens. Was? Wer redete zu ihr? Der Engel des Herrn. Aber was steht hier? Was steht in diesem Vers? Mit wem redete sie? Ja, und noch stärker als Gott. Ja, und noch stärker. Herr mit Großbuchstaben, nicht wahr? Das ist Hebräisch Yahweh. Das ist der Name Gottes, der Eigenname des ewigen Gottes. Yahweh heißt der Unwandelbare, der Ewigseiende. Also, da heißt es nicht, da nannte sie den Namen des Engels des Herrn, der zu ihr redete, sondern da nannte sie den Namen des Herrn, Yahweh, der zu ihr redete: Du bist der Gott des Schauens. Jetzt wird klar, mit einfacher Logik, der Engel des Herrn ist der Herr. Also der Engel Yahwehs ist Yahweh, der Gott, der sich schauen lässt, der Gott des Schauens. Und das ist also so ganz richtig übersetzt, falls es Abweichungen gibt in den Übersetzungen. Du bist der Gott des Schauens. Und was heißt denn Engel? Auf Hebräisch Malach, das heißt der Gesandte. Und dieses Wort wird gebraucht für Engelwesen, Geister, die Gott geschaffen hat, die ihm dienen. Das gleiche Wort wird aber auch für Menschen gebraucht, die zum Beispiel von einem König abgesendet werden. Die werden auch mit Malach bezeichnet. Also einfach ein Gesandter. Und darum würde ich vorschlagen, es wäre eigentlich besser zu übersetzen, anstatt der Engel des Herrn, der Gesandte des Herrn. Dann hat man nicht plötzlich im Kopf die Idee, das muss irgendwie ein Engelwesen sein. Nein, das ist der Gesandte des Herrn. Das ist also jemand, der von Yahweh gesendet ist. Aber er ist selber auch Yahweh. Und das macht klar, alttestamentlich, dass in der Gottheit mehr als eine Person ist. Und wer ist der, der sendet? Das ist der Vater. Und wer ist der Gesandte? Das ist der Sohn. Und nun ist es interessant, der Herr wird hier genannt. Der Herr, der der Gesandte des Herrn ist, wird genannt: Du bist der Gott des Schauens. Und darum, wenn Menschen im Alten Testament Gott gesehen haben, dann haben sie nicht den Vater gesehen, sie haben nicht den Heiligen Geist gesehen in seiner Gottheit, sondern sie haben den Sohn gesehen. Der Sohn macht Gott sichtbar. Und immer und immer wieder sehen wir diese geheimnisvolle Person, der Gesandte des Herrn, der aber der Herr selber ist. Und er erscheint als Mensch. Zum Beispiel in Richter 7 kommt er zu Gideon, und Gideon realisiert zuerst gar nicht, dass dieser Mann, der zu ihm kommt, Gott ist. Aber es wird ihm weiter und wird das klar. Dieser Gesandte des Herrn kommt zu den Eltern von Simson in Richter 13. Aber sie meinen zuerst, das ist einfach ein Mensch, ein Mann. Aber das war der Sohn Gottes, der erschien in einer Gestalt, die für den Menschen erträglich war. Weil Gott in seiner absoluten Gottheit kann niemand sehen. Wir haben bei der Betrachtung von 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 16 gesehen: Gott, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den kein der Mensch je gesehen hat, noch sehen kann. Ja, aber trotzdem sagt die Bibel, Menschen haben Gott gesehen im Alten Testament. Ja, natürlich. Aber nicht in seiner absoluten Gottheit, sondern so, dass der Sohn eine Gestalt annahm, und eben typischerweise eine Menschengestalt, die erträglich war, sodass die Menschen nicht sterben mussten. Und ganz interessant, in dem Fall von Simsons Eltern, Richter 13, als Vater Manoah realisierte: Wir haben Gott gesehen, sagte seine Frau, wir müssen sterben. Ja, er kannte die Tora, das Gesetz Mose. In 2. Mose 33 wird klar gemacht: Wer Gott sieht, muss sterben. Wir müssen sterben. Und dann sagt die Frau: Nein, wir werden nicht sterben. Wenn Gott so etwas mit uns vorhat, und er hat uns ja versprochen, ich werde einen Sohn bekommen, den besonderen Auftrag haben wird, dann kann das nicht sein, dass wir sterben. Und da sieht man, wie man mit dem Herzen manchmal weiter sehen kann als mit dem Verstand. Ja, also der Mann, ihm war klar, die Schrift sagt, man kann nicht Gott sehen, man muss sterben. Jetzt müssen wir sterben. Die Frau sagt ihm, und darum braucht es eben eine Ehe. So zwei ganz unterschiedliche Personen, die auch unterschiedlich denken. Die Frau sagt, nein. Sie konnte ihm das zwar nicht erklären, aber es ist doch klar, wenn Gott einen Plan hat mit uns, dann werden wir doch nicht sterben. Richtig? Und sie sind nicht gestorben. Warum? Weil Gott eben sich nicht in seiner absoluten Gottheit gezeigt hat, sondern in einer erträglichen Menschengestalt. Aber damals war, der langen Rede kurzer Sinn, Christoph, es ist oft so, ich erkläre ganz lang und dann versteht man ganz schnell. Aber so war das doch auch, wenn man Nachhilfe gehabt hat in Mathematik. Da hat jemand ganz lange erklärt und plötzlich hat man ganz schnell verstanden. Und hier ist eben der Punkt der, Sohn Gottes erschien im Alten Testament in Menschengestalt. Aber das war nicht so, dass er Fleisch geworden war. Sondern das geschah erst, als er im Mutterleibe von Maria empfangen wurde und ein wirklicher Mensch wurde aus dem Samen Davids, dem Fleische nach. Ganz klar. Und das ist sehr wichtig, dass der Herr Jesus eben uns verwandt wurde, damit er uns erlösen konnte. Er ist nicht ein Engel geworden. Die gefallenen Engel, die haben keine Möglichkeit der Erlösung. Hebräer 2 sagt, Gott ergreift nicht die Engel. Das heißt, um sie aus der Verlorenheit herauszuführen. Aber des Samens Abrahams nimmt er sich an. Die Menschen, die wie Abraham glauben, die können gerettet werden. Und darum wurde der Herr Jesus ein Mensch, damit er als Mensch für Menschen sterben konnte. Und in alttestamentlicher Illustrationssprache wurde eben im Buch Ruth uns gezeigt, wer konnte Ruth lösen. Das musste nach der Tora jemand sein, der am nächsten verwandt war mit dem verstorbenen Mann von Ruth, aus dem Hause Elimelechs. Und das war dann schließlich Boas. Er konnte Ruth, wie das Alte Testament sagt, lösen, indem er sie heiratete. Und so hat er sie auch aus ihrer ganzen Not befreit. Und das musste der nächste Verwandte sein, nicht irgendeiner. Und das sollte vorbilden, der Erlöser muss unser nächster Verwandter sein, der für uns sterben kann. Und dazu können wir mal aufschlagen, Hebräer 2, und da haben wir eine ganz interessante Darlegung. Hebräer 2, Vers 14. Lest du uns das vor?
Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran teilgenommen, damit er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel.
Und weiter?
Und alle die befreite, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren.
Verzeihung, ich habe nicht gesagt, bis wohin. Bitte bis Vers 17.
Denn er nimmt sich fürwahr nicht der Engel an, sondern der Nachkommen Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allen den Brüdern gleich werden, damit er in den Sachen mit Gott ein barmherziger und treuer hoher Priester werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen.
Danke. Jetzt haben wir hier die Tatsache, dass wir Menschen sind Menschen von Fleisch und Blut. Und jetzt wird hier klar gemacht, Darum musste unser Erlöser auch jemand sein mit Fleisch und Blut. Sonst wäre es nicht möglich gewesen. Jesus Christus musste Mensch werden, damit er eben für Menschen sterben konnte. Gott kann nicht sterben. Aber der Jesus, obwohl er Gott ist, konnte Mensch werden. Übrigens, Muslime würden sagen, das ist vollkommen unmöglich. Das geht gar nicht. Das ist unmöglich. Was muss man dann antworten? Ganz liebevoll, aber cool.
Was bei Menschen unmöglich ist, möglich bei
Gott? Ja, aber das reicht immer noch nicht. Es ist genau die Antwort, aber vielleicht noch direkter, muss fragen, ist Gott allmächtig? Ja, natürlich. Kann er alles? Ja. Kann er Mensch werden? Nein. Okay. Okay. Aber die Bibel macht klar, dass Gott Mensch werden konnte. Und zwar ein wirklicher Mensch. Und darum heißt es hier in Vers 14, weil nun die Kinder, im Zusammenhang wird hier über die Gläubigen gesprochen, weil nun die Kinder, die Gläubigen, Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran teilgenommen, damit er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Also der Herr Jesus starb als Mensch am Kreuz, als Stellvertreter, und durch dieses Werk am Kreuz hat er der Schlange den Kopf zertreten. Das ist genau das. Also durch den Tod hat er dem, der die Macht des Todes hatte, die Macht genommen. Das ist genau wie der 1. Mose 3, Vers 15. Er wird ihm, er, der Same, der Frau, wird der Schlange den Kopf zertreten, aber dabei eine Todeswunde erleiden. Und tatsächlich, ihm wurden dabei Nägel durch die Fersenknochen hindurchgeschlagen. Seit wir durch Ausgrabungen in Israel nun zum ersten Mal die Überreste von einem Gekreuzigten haben, seine Knochen, wo die Nägel oder der Nagel noch drin war im Fersenknochen, wissen wir genau, wie gekreuzigt wurde. Also man kann alle Bilder aus dem Mittelalter vergessen. Mit diesen Nägeln vorne oder auf der Fußoberfläche rein. Ja? Nein, die Römer haben, man hatte als Gekreuzigter den Stamm, den Kreuzesstamm, zwischen den Füßen, und von den Seiten her wurden die Nägel durch die Fersenknochen gerammt in den Stamm hinein. Und da ist also der Fersenknochen noch erhalten, der ist ausgestellt. Das heißt eigentlich eine Kopie. Aus bestimmten Gründen haben wir nicht das Original ausgestellt in Israel. Das wäre ein Affront für die Orthodoxen. Aber eine perfekte Kopie. Da sieht man den Nagel durch den Fersenknochen hindurch und etwas vom Holz ist noch dran. Man sieht, das Kreuz war in diesem Fall Olivenholz, Olivenbaum. Und das Spezielle ist, der Fersenknochen ist so wunderbar konzipiert, architektonisch. Er hat viele Zwischenräume, aber die Abteilungen, die sind so konzipiert, dass sie physikalisch dem Fersenknochen eine unglaubliche Stabilität geben. Und so konnte dieser Knochen bei dem Durchschlagen des Nagels nicht zersplittern. Und das durfte auch nicht sein, denn von dem Messias heißt es in Psalm 34, Vers 20, kein Knochen an ihm wird gebrochen werden. Aber es ist wirklich so, dieser Giftzahn durch die Fersenknochen. Du wirst ihm in die Ferse beißen. Ja, und jetzt noch ein Detail in Hebräer 2, Vers 14. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran teilgenommen. Ja, sehen wir, er ist ein richtiger Mensch geworden. Aber jetzt würde ihr Lehrer sagen, nein, dieses Wort heißt nicht gleich, sondern ähnlich. Was stimmt jetzt? Ja, schlagen wir in den Standardwörterbüchern, wissenschaftlichen Standardwörterbüchern nach, und dann findet man Paraplesios heißt das Wort. Paraplesios heißt gleich. Also, nein, nicht nur gleich, es steht auch beinahe gleich. Und es heißt auch in nahe kommender Weise. Nun, das ist absolut korrekt. Beinahe gleich. Warum? Weil der Herr Jesus Mensch wurde, aber ohne die Sünde in sich. Er wurde ein wirklicher Mensch wie wir. Aber wir müssen immer hinzufügen, wie das in Hebräer 4 auch gemacht wird, wenn wir kurz aufschlagen. Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. Er hat mit Sünde gar nichts zu tun. Und man kann sich merken, 2. Korinther 5, der letzte Vers, Vers 21, sagt, der keine Sünde kannte, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Paulus bezeugt, er kannte Sünde nicht. Und der Apostel Johannes sagt in 1. Johannes 3, Sünde ist nicht in ihm. Und der Apostel Petrus bezeugt in 1. Petrus 2, im letzten Abschnitt, der keine Sünde tat. Ein dreifaches apostolisches Zeugnis. Der Sünde nicht kannte, Sünde ist nicht in ihm, der keine Sünde tat. Also er ist ein Mensch wie wir. Aber wir müssen immer betonen, aber nichts mit der Sünde zu tun. Er hat die sündige Natur, die wir alle von Adam geerbt haben, nach Römer 5, Vers 12 und folgende, hat er nicht in sich. Und darum ist er beinahe gleich geworden. Aber sehen wir, es heißt, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in beinahe gleicher Weise daran teilgenommen. Er hat an Fleisch und Blut teilgenommen, aber fast genau gleich, weil eben die sündige Natur nicht in ihm ist. Das ist der Punkt. Aber er hat daran teilgenommen, damit er eben wie Boas, der uns nächste Verwandte sein konnte, um uns zu lösen. Oder das hebräische Wort Goel heißt Löser oder Erlöser. Wird im Alten Testament für beides gebraucht. Er ist unser Erlöser, aber er musste uns so nahe kommen als naher Verwandter. Und so war die Erlösung möglich. Und jetzt verstehen wir auch, warum Satan ein solches Interesse hat, die wahre Menschheit von Jesus Christus zu leugnen. Weil wenn der Herr Jesus nicht wirklich unser nächster Verwandter geworden ist, dann hätte er uns auch nicht erlösen können. Es gibt keine Erlösung. Und das ist der Grund. Und Satan möchte alles, was irgendwie die Grundwahrheiten des Evangeliums sind, die möchte er angreifen und zerstören. Und darum sagt Paulus, jetzt kommen wir zu 2. Timotheus 2, Vers 8 zurück, halte im Gedächtnis, Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids. Das ist ganz zentral. Das ist nicht ein Nebenschauplatz. Sven, du wolltest noch was sagen? Das hat sich schon erledigt, habe ich gedacht. Ich habe das gemerkt, das gesehen. Gut, aber er wollte doch noch sicher sein. Ja, wir gehen weiter in Vers 9. Nach meinem Evangelium, also die Auferstehung ist grundlegend und auch eben die Tatsache, dass er wirklicher Mensch ist. Übrigens, das sind fundamentalistische Wahrheiten. Warum? Es ist so, woher kommt eigentlich der Ausdruck Fundamentalist? Weiß jemand, wie das entstanden ist? Nicht wahr, bibeltreue Christen werden Fundamentalisten genannt. Aber wie kommt es eigentlich zu diesem Namen, der ja für viele heute ein Schimpfwort ist? Ein Fundamentalist, das ist... Ja, aber wie ist dieser Ausdruck entstanden? Natürlich, Epheser 2, Vers 20 spricht über das Fundament des Glaubens, genau. Und ein Fundamentalist ist jemand, der auf diesem Fundament der Apostel und Propheten steht, was Paulus erwähnt. Aber wie ist der Ausdruck entstanden?
War das bei der Debatte um Scherzen?
das hängt auch zusammen in der Debatte, was gilt, Schöpfung oder Evolution. Aber es hängt damit zusammen, es gab ab Ende 19. Jahrhundert Bibelkonferenzen in der Nähe der Niagara Falls, also Niagara-Fälle, auf richtig Deutsch. Und das waren viele Bibellehrer, die sehr besorgt waren. Sie sahen, dass immer mehr liberale Theologie in die Kirchen Amerikas reinkommt. Und zwar von Deutschland her. Ja, ich war, heute denkt man immer, alles Schlechte kommt von Amerika nach Europa. Aber es war eben umgekehrt. Die Bibelkritik hat ihren Ursprung in Deutschland. In dem Land, wo Gott die Reformation als erstes bewirkt hat. Und dann hat sich das auf Europa ausgebreitet. Aus Deutschland kam dieser Weg zurück zur Bibel im 16. Jahrhundert. Aber es gab eine Geschichte, die weiterging und die Masse hat sich immer mehr von dem Wort wieder gelöst. Und darum war das möglich, dass wieder aus Deutschland der totale Angriff auf die Bibel kam. Also die Bibelkritik, Theologen, die sagten, nein, die Bibel ist nicht Gottes Wort, das hat ganz speziell sich entwickelt ab dem 18. und dann besonders 19. Jahrhundert in Deutschland. Und diese Bibellehrer in Amerika, die haben sich sehr gesorgt und haben gesehen, das kommt immer mehr in die Bibel, in die Kirchen rein. Und darum haben sie diese Konferenzen durchgeführt, um den Gläubigen hier Festigkeit zu geben in der biblischen Lehre. Und die haben dann schließlich ein Büchlein herausgegeben, das hieß The Fundamentals, die Fundamente. Und darin haben sie aufgezeigt, was sind Wahrheiten, die wir nie aufgeben dürfen. Und unter anderem haben sie erklärt, die Bibel ist Gottes Wort. Wenn das verhandelt wird, dann haben wir am Schluss alles verloren. Und sie haben gesagt, und wenn wir eben leugnen, dass Jesus Christus wirklich Mensch geworden ist, als Sohn der Jungfrau Maria, dann verlieren wir das ganze Evangelium. Das gehört auch zu den Fundamentals. Und haben sie gesagt, aber auch, dass Jesus Christus eben für uns gestorben ist, als Erlöser, das können wir nie aufgeben. Wenn wir das aufgeben, das stellvertretende Opfer, da haben wir alles verloren. Und sie haben dann auch gesagt, und auch die Wahrheit, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Wenn wir sagen, nein, das ist nicht wörtlich zu verstehen, haben wir alles verloren. Und so noch weitere Wahrheiten. Und das war so um 1915 herum, kam dieses Büchlein raus. Man wird es finden auf dem Internet. Und in der Folge hat man diese Christen, die immer noch das Gleiche glauben, was die Christen schon ganz am Anfang ab der Apostelgeschichte geglaubt haben, die haben wir genannt die Fundamentalisten. Fundamentalists. Das ist der Ausdruck. Und hier erklärt der Apostel Paulus in dem Endzeitschreiben, der 2. Timotheusbrief spricht ja über die letzten Tage, Kapitel 3, Vers 1, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Oder gefährliche Zeiten. Da erklärt er als Gebot, halte im Gedächtnis, Jesus Christus auferweckt aus den Toten. Aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium. Und dann erklärt er in Vers 9, und wegen dieses Evangeliums muss ich so viel leiden. Worin ich Trübsal leide, bis zu Fesseln wie ein Übeltäter. Er war zur Zeit des 2. Timotheusbriefes in der Todeszelle in Rom eingekerkert. Wie einer der großen Feinde des Römischen Reiches, die nur noch den Tod verdient haben, so war er in Rom. Und warum? Weil er dieses Evangelium verkündigt hat. Das hat ihn zum Todfeind gemacht. In den Augen Roms. Und er sagt, wie ein Übeltäter, wie ein ganz schwerer Krimineller. Und dann sagt er, aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Er, Paulus, war gebunden in Rom, in dieser Todeszelle. Aber er sagt, das Wort Gottes geht weiter. Und das war so. Und es ist weitergegangen 2000 Jahre, obwohl Paulus dann schließlich auch eben geköpft wurde von Kaiser Nero. Nach dem zweiten Timotheusbrief. Und dann sagt er weiter, warum er das macht. Lies du nochmals, Sven.
Welche Vers bitte?
2 Vers 10, bitte, noch einmal.
Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit.
Jawohl. Also er macht das im Blick auf die Menschen, die noch gerettet werden sollen. Da ist er bereit zu leiden. Und es ist wirklich so, wenn wir Jesus Christus wirklich nachfolgen wollen und sein Wort in Klarheit verkündigen, dann werden wir Widerstand erleben. Leute werden uns verschreien. Leute werden uns lästern. Werden übel über uns reden. Und das erfahren wir alles. Aber der Apostel Paulus macht klar, wir müssen diese Nachteile auf uns nehmen, weil die Botschaft ist so wichtig. Es geht um ewige Rettung. Jetzt könnte man fragen, aber die Auserwählten, die sind doch schon gerettet. Warum sagst du, ich erdulde alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen? Wie geht das? Ganz einfach. Wenn wir Apostelgeschichte 18 lesen. Paulus ist als Evangelist in Korinth. Er verkündigt die frohe Botschaft. Er erfährt ganz schlimmen Widerstand. Der Jesus macht ihm Mut. Der Jesus sagt ihm in der Nacht in Apostelgeschichte 18, Vers 9 und 10, bitte.
Der Herr aber sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, um dir etwas Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt.
Also, obwohl er es schwierig hatte in Korinth, machte Herr Jesus ihm Mut. Das macht er uns auf. Fürchte dich nicht. Rede, schweige nicht. Also wir dürfen uns eben nicht einschüchtern lassen. Wir müssen weiter reden. Wir dürfen nicht schweigen von dieser Botschaft. Und der Jesus verheißt ihm, ich bin mit dir. Wunderbar. Und niemand soll dich angreifen, um dir etwas Böses zu tun. Aber schließlich wurde er geköpft. Ja. Aber der Jesus sagt ihm, jetzt da in Korinth, erlaube ich das nicht. Er wurde schließlich geköpft, als sein Lauf vollendet war. Erst dann war das möglich. Und er sagt in 2. Timotheus 4, ich gebe nur die Stelle an, 4 Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet. Und dann starb er, aber vorher nicht. Und darum dürfen wir wissen, wir sind unsterblich in dieser Welt. Solange nicht der Plan Gottes mit unserem Leben erfüllt ist. Wir gehen wirklich erst dann. Aber das war doch die Bosheit des Menschen. Ja, natürlich. Aber der Herr hat alles in der Hand, souverän. Und er erlaubt nicht etwas vor der Zeit. Ja, und so haben wir gelesen in Apostelgeschichte 18, Vers 10. Niemand soll dich angreifen, dir etwas Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Der Herr Jesus spricht hier von vielen Korinthern, die damals noch nicht bekehrt waren. Aber er wusste in seiner Allwissenheit, dass die sich noch bekehren würden. Genauso wie Gott von Ewigkeit her wusste, welche der Menschen einmal, wenn Gott sie rufen würde durchs Evangelium und sie auch durch seinen Geist ziehen würde, welche diesen Zug schließlich nachgeben und sich vor Gott beugen und sich bekehren. Das ist die Vorkenntnis Gottes. In 1. Petrus 1, Vers 2 wird gesagt, wir sind auserwählt nach Vorkenntnis Gottes. Prognosis. Die Wetterprognose, die weist auf. Also, in diesem Fall natürlich meistens. Aber Gott immer. Was morgen für Wetter sein wird. Aber mit ihrem Vorherwissen beeinflussen sie das Wetter nicht. Das Wetter ist unabhängig von der Prognosis. Und so hat Gott im Voraus gewusst, wer sich dann bekehren wird, wenn er zieht. Und dann hat Gott beschlossen, und die erwähle ich, die sollen meine Kinder werden. Und darum kann Paulus sagen in Epheser 1, dass Gott der Vater gepriesen ist, der uns auserwählt hat, der uns zuvor bestimmt hat, zur Sohnschaft für sich selbst. Aber diese Auserwählung, diese Zuvorbestimmung geschah aufgrund seines Vorherwissens. Und das finden wir hier auch so schön. Der Jesus sagt, ich habe ein großes Volk. Die waren noch nicht bekehrt. Das waren Gottlose, Unmoralische. In 1. Korinther 6 wird beschrieben, was die Korinther so alles waren. Die waren wirklich in einer Kloake. Korinth war wirklich das Schrecklichste, was man sich moralisch vorstellen kann. Es gab ein griechisches Wort damals, Korinthiazestai, das heißt korinthisch leben, und das bedeutet pervers sein. Aber der Herr sah, wer von all diesen eine Umkehr machen würde. Und er sagt, ich habe ein großes Volk. Und das waren Auserwählte. Und der Apostel Paulus musste eben vieles erdulden in seinem Dienst. Warum? Ich erdulde alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Und jetzt ist es klar, warum Erwählte errettet werden müssen. Ja, weil die Erwählten einmal nicht errettet waren und erst mit der Bekehrung errettet wurden. Ja.
Wie ist Matthäus 11, 21 zu verstehen, wo der Herr ja die Städte schildert, wo seine meisten Wunderwerke geschehen sind? Wehe dir Korazin, wehe dir Tyros, denn wenn in dir die Wunderwerke geschehen, denn wenn dort die Wunderwerke geschehen wären, in dir geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan.
Ja.
Also dort redet er von Leuten, wo, wenn sie die Wunder gesehen hätten, wo halt bei dem Evangeliumstrüger geschehen wäre oder geschehen sind, sie hätten in Sack und Asche Buße da. Aber sie haben nicht.
Und jetzt muss man noch etwas anhängen. Die Frage ist noch nicht ganz fertig, glaube ich.
Zum einen weiß der Herr, welche Menschen sich noch werden bekehren, wo er das Evangelium glaubt noch verkünden.
Ja.
Der eine zum Zeugnis zum Gericht, der andere zum Geruch des Lebens zum Leben.
Ja.
Und dort aber ist es wie ein Konjunktiv. Sie haben nicht die Wunderwerke gesehen, die Sidonia nicht, die Türen nicht. Aber Gott weiß, wenn, dann hätte sie Buße da. Ist zu verstehen.
Ja, ich denke, und deine Frage geht noch weiter. Warum hat Gott eben nicht bewirkt, dass sie doch errettet werden könnten? Nicht wahr? Also, ich wiederhole für den Livestream in Kurzform. Matthäus 11, 20 bis 24. Der Jesus sagt, Chorazin, Bethsaida und Kapernaum kommen unter das Gericht Gottes, weil sie nicht geglaubt haben der Verkündigung des Sohnes Gottes. Und dann sagt er, hätten Tyrus, Sidon und auch Sodom das erlebt, was der Jesus getan hat in diesen drei Städten, Chorazin, Kapernaum und Bethsaida, dann hätten die Buße getan in Sack und Asche. Und jetzt stellt sich die Frage, warum hat Gott denen nicht diese Möglichkeit gegeben, damit sie errettet würden? Weil Gott ja schließlich will, dass alle Menschen errettet werden. So steht es in 1. Timotheus 2, Vers 4. Das ist eine ganz schwierige Frage. Dann gibt es auch eine ein bisschen schwierige Antwort. Es ist diese, Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden. Aber es ist nicht so, dass schließlich alle errettet werden. Das heißt, die Menschen, die nicht wollen, die werden ewig verloren gehen. Aber jetzt könnte man hier denken, aber hier sind solche, die eigentlich unter Umständen gewollt hätten und doch verloren gehen. Aber es ist nicht so, dass der Jesus sagt, dass diese Buße in Sack und Asche, dass die dann echt gewesen wäre. Es gibt eben auch, und das sehen wir sehr eindrücklich in den Büchern der Könige und Chroniker. Da werden im Königreich Juda eine ganze Reihe von Erweckungen berichtet. Zum Beispiel unter König Josia, noch vor ihm unter Hiskia. Gewaltige Umkehr des ganzen Volkes. Aber aus anderen Stellen in den Propheten sehen wir, dass viele, die damals so eine Wende, eine Reformation erlebt hatten, die hatten das nur äußerlich gemacht. Und die hatten das mitgemacht. Und der Jesus wusste, also wäre das gleiche geschehen in Tyrus und Sidon und sogar in Sodom, das hätte diese Menschen so beeindruckt, dass sie richtig einen Buß- und Bettag gemacht hätten. Jetzt habe ich gerade noch ein Stichwort gegeben. Die Schweiz hat einen Feiertag. Und das ist nicht ein kirchlicher Feiertag übrigens, sondern das ist ein nationaler Feiertag, der Buß- und Bettag. Und das hat man eingeführt in der Schweiz in der Hoffnung, eben alle Schweizer dazu zu bringen, an diesem Tag über ihre Schuld sich vor Gott zu beugen. Und natürlich alle, die das in der Vergangenheit an diesem Tag echt getan haben, wohl ihnen. Gott verheißt bei echter Buße eben Vergebung. Aber viele haben diesen Buß- und Bettag äußerlich begangen. Und heute nicht mal äußerlich. Aber in früheren Zeiten äußerlich und es ist doch nicht eine echte Umkehr im Herzen geschehen. Wäre das so gewesen, dann hätte die Schweiz Unglaubliches in der Vergangenheit erlebt. Und das war eine Chance, dieser Buß- und Bettag. Aber viele haben da mitgemacht, aber nicht bei allen war es echt. Und so wusste der Herr Jesus, in diesen drei Städten, hätten sie das erlebt, das hätte eine Riesensache gegeben. Und quasi eben eine kollektive Umkehr. Aber das ist immer der Punkt. Wenn die Umkehr kollektiv ist, dann muss man schauen, und wo bei den Individuen ist sie echt. Und das ist übrigens auch ein Problem in der Mission. Wenn man unter Stämmen predigt, dann ist es ganz anders, als wenn man heute in der Schweiz predigt und das Evangelium verkündigt. Stammesgemeinschaften, die verstehen sich als ein Kollektiv. Und das Individuum hat nicht so einen hohen Wert. Und es ist so, dass also der Stammeshäuptling, der Chef, der entscheidet, wir bekehren uns oder wir bekehren uns nicht. Und ich war einmal in einer Stammesgemeinschaft der Karen auf Besuch und da habe ich erfahren, das war wirklich so. Da wurde das Evangelium verkündigt und das Stammeshäuptling hat gesagt, nein, wir bekehren uns nicht. Aber an anderen Orten war das so, dass der Stammeshäuptling gesagt hat, wir bekehren uns, wir werden Christen. Und dann hat man erlebt, wie ganze Stammesgemeinschaften das Evangelium angenommen haben. Aber da muss man nicht denken, dass alle errettet waren. Das ist eine kollektive Umkehr. Und das ist problematisch, weil das Evangelium ist individuell. Die Bekehrung der einzelnen Menschen muss sich bekehren. Es geht nicht um das Kollektiv. Und darum sehen wir in der Bibel immer diesen Aufruf zur Umkehr als ein ganz persönlicher Ruf zur Buße. Das war eine lange Antwort. Ja? Dieser Buß- und Bettag ist immer im September am dritten Sonntag. Auf dem Gedächtnis, ja. Also schnell auf dem Google nachschauen und dann bestätigen oder widerlegen, was ich gesagt habe aus dem Gedächtnis. Also immer im Herbst, dieser besondere Tag, Buß- und Bettag, aber heute ist es für die meisten nur noch ein äußeres Relikt aus einer Zeit, wo die Schweiz noch als Kollektiv Gottesfürchtigkeit zeigte. Aber nie war die Schweiz als christliches Land ein Land von Erretteten. Das gibt's nicht. Es gibt nicht einfach die kollektive Errettung, sondern der Einzelne muss sich bekehren. Gehen wir zum Schluss nochmals zurück zu 2 Timotheus 2. Lies dir nochmals Vers 10 vor.
Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit.
Genau. Und dann betont der Apostel in Vers 11, das Wort ist gewiss oder zuverlässig, treu. Die Bibel ist absolut zuverlässig, sagt er hier. Das ist ein Wort, das er mehrmals so wiederholt. Man kann sich aufschreiben. 1. Timotheus 1, Vers 15. 4, Vers 9. Und dann hier 2. Timotheus 2, Vers 11. Und weiter Titus 3, Vers 8. In allen Stellen sagt er, das Wort ist gewiss, zuverlässig. Und Johannes sagt es in Offenbarung 21, Vers 5. Das ist die Basis des Evangeliums. Und für dieses Evangelium mit dem sicheren und glaubwürdigen Wort Gottes, dafür hat Paulus gelitten. Und dann sagt er, denn wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Macht also klar, alle die, die den Opfertod des Herrn Jesus für sich in Anspruch genommen haben, die können sagen, ich bin mit Christus gestorben. Sein Tod war mein Tod. Und wer das so persönlich angenommen hat, der wird auch in der Zukunft erfahren, wie er mit Jesus Christus leben wird in der Zukunft. Und dann sagt er, wenn wir ausharren, also jetzt eben bereit sind, durch Nöte hindurchzugehen, so werden wir auch mitherrschen. Also die, die heute die Seite von Jesus Christus, dem Verworfenen in dieser Welt, teilen, die werden erleben, im tausendjährigen Friedensreich werden sie mit dem Herrn Jesus als Könige mitherrschen. Und dann sagt der Apostel, wenn wir verleugnen werden, so wird auch er uns verleugnen. Das heißt, wenn wir, selbst als wahre Gläubige, uns nicht aus Feigheit, nicht auf die Seite des Herrn Jesus stellen, dann werden wir erleben, dass er sich auch nicht zu uns bekennt. Aber das ist dann etwas auf dieser Erde. Aber er kann uns nicht segnen und zu uns stehen, wenn wir nicht zu ihm stehen. Und dann kommt ein erstaunlicher Satz, wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Nicht wahr? Jemand, der das schnell zum ersten Mal liest, der würde vielleicht schnell reinfallen und sagen, wenn wir mitherrschen, werden wir. Wenn wir verleugnen, so wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, so wird auch er uns untreu sein. Nein. Er bleibt treu. Weil er kann sein Wesen, sein Charakter, kann nicht aufgeben. Aber das sollte man nicht verstehen als eine Ermutigung in dem Sinn, wenn wir untreu sind, das können wir locker nehmen, er ist da schließlich treu. Nein, sondern das ist etwas, das uns eben gerade durch diesen, merkt man, diese Rhythmusverschiebung im Text, ist eine Überraschung, wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Das soll uns eigentlich klar machen. Denn ist es für uns klar, ein absolutes No-Go geht überhaupt nicht, dass wir dem Herrn Jesus irgendwie untreu werden in unserer Nachfolge. Er bleibt treu. Und er bleibt bei seinen Zusagen, er bleibt bei seinen Verheißungen, die hebt er nicht auf, auch wenn wir uns untreu verhalten. Sein Wort gilt, und damit schließlich der Kreis, Vers 11. Das Wort ist gewiss, zuverlässig. Das kann nicht aufgehoben werden und nicht mal durch unsere Untreue. Ja, dann wollen wir hier heute schließen und das nächste Mal, wenn wir weiterfahren, ab Vers 14.